der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit einem besonderen Gast, einem meiner Lieblingsgäste, kann ich jetzt schon sagen. Herzlich willkommen, Matthias Stadelmeier.
Hallo Erik, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier bin.
Da wird höchste Zeit. Es ist viel passiert. Es gibt viel Neues. Matthias Stadelmeier, du bist schon, ich glaube, das ist das dritte Mal, dass du bei mir zu Gast bist in den 7 Jahren diesen Podcast.
Ich glaube, das ist das zweite Mal, aber vielleicht habe ich auch einmal vergessen.
Das ist das dritte Mal, ganz bestimmt. Okay. Einmal in Corona, einmal, das weiß ich, im neuen Studio.
Du hast recht, einmal remote, einmal im Studio.
Ja, richtig. Genau. Damals musste ich dich fast nötigen, dass du in meinen Podcast kommst. Ich glaube, ohne Corona hättest du das nicht gemacht, weiß ich nicht. Also es ist viel passiert. Es fängt schon mit der Ankündigung an, TradeDoubler ist nicht mehr TradeDoubler, also es gibt immer noch TradeDoubler natürlich, sondern TradeDoubler hat sich eine neue Struktur gegeben, da werden wir gleich drüber sprechen, und New Order, wie ihr jetzt heißt, und das macht mich fertig, weil man kann euren neuen Holding-Namen auf Schwedisch und auf Englisch aussprechen. Aber ihr habt euch eine neue Organisationsstruktur gegeben und auch neue Angebote, gerade was das Thema AI, neues Produkt aufgelegt. Und das sollte der zweite Schwerpunkt heute werden. Mhm, erstens, weil es mich interessiert, und zweitens, weil es auch auf dem Themenkontext, ich glaube, es gibt kein besseres Thema, was zu Marketing Transformation passt, wie gerade dieser Shift von der alten Suchmaschinenorientierung in die AI-Welt. Passt das so für dich als Agenda?
Hört sich gut an.
Sehr gut. Dann fangen wir gleich mit dem schwierigsten Thema an, die neue Struktur. New Order, was hat es damit auf sich? Wie ist es weit gekommen? Ah, und der kurze Disclaimer. Erstens, das ist hier kein journalistisches Format, sondern ein Education-Neugier-Format, und ich bin konfliktet, denn ich habe die Ehre, seit 2016, glaube ich, Aufsichtsratsmitglied bei der ehemaligen TradeDoubler AG und jetzt NYORDER zu sein. Das nur so als Disclaimer, nicht, dass da einer sagt, oh, der Siegmann ist ja gar nicht neutral. Das war als Disclaimer. So, wie ist es dazu gekommen? Was ist der Hintergrund?
Das erzähle ich dir. Erstmal nehme ich dir die Sorge. New Order, NYORDER, geht beides. Mhm. Hintergrund ist, dass wir ein schwedisches Unternehmen sind. New Order, die Schweden sagen New Order, auf Englisch natürlich NYORDER. Weil ich den ganzen Tag eigentlich meistens Englisch rede, sage ich eher NYORDER. Deswegen habe ich da, hätte ich jetzt vorhin ein bisschen aus der Fassung gebracht. Mhm. Aber New Order ist vollkommen in Ordnung.
Wie sprechen die Franzosen das aus?
Wahrscheinlich auch NYORDER. Okay. Oder NYORDER. Ist auf Französisch nicht ganz so einfach. Das war so ein bisschen, das sollte eigentlich auf Deutsch, Englisch und Französisch gleich einfach sein. Ich glaube, Französisch ist ein bisschen schwieriger, mhm, aber noch so ein bisschen so im Rahmen. Der Name selbst kommt auch aus Schweden. Also wir haben uns ja dann, als wir uns entschieden haben, den Schritt zu gehen, haben wir uns natürlich auch Gedanken über den Namen gemacht. Geht ja ein bisschen so in die Richtung wie Google Alphabet. Wir wollten was Neutrales haben. Ist ja auch der Holding-Name, also der Name der börsennotierten Firma in Schweden. Der Hintergrund, Njörd ist ein schwedischer Gott des Hafens, des Wassers, des Handels, und so ein bisschen so in die Richtung mit Brainstorming, mit dem Team zusammen, ist aus Njörd NYORDER geworden und für die Schweden NYORDER, NYORDER.
Okay, nicht schlecht. Meine Assoziation war nicht schwedisch, sondern einfach als Kunstwort für neue Ordnung.
Nee, das wollten wir nicht. Aber es steht auch für was Neues, und wir wollten irgendwie einen Bezug haben, wir wollten eine Bedeutung haben, aber jetzt nichts so ganz Schweres. Aber irgendwas, was für uns so selbst, wissen gar nicht so viele, also jetzt vielleicht dann ein paar mehr. Mhm. Aber da haben wir noch gar nicht so viel drüber geredet. Das ist eher so ein bisschen für uns. Okay. Und ist aber schön, das hilft so ein bisschen. Das gibt mehr was Persönliches.
Okay, schön. Und was ist der wirtschaftlich inhaltliche Hintergrund? Warum habt ihr das gemacht? Weil das wäre erstmal so ein Rebranding, auch wenn es nur in Anführungsstrichen die Holding ist. Das ist ja nicht ganz trivial.
Ja, es hat natürlich eine sehr große strategische Bedeutung, diese Umbenennung. TradeDoubler ist eine Firma, die es seit 1999 gibt, vor allem natürlich in Skandinavien sehr bekannt. Also jeder kennt TradeDoubler dort als börsennotiertes Online-Unternehmen, von Martin Lorentzon gegründet, der später auch Spotify gegründet hat. Also den Namen TradeDoubler für die Börsennotierung aufzugeben, uns umzubenennen, hat natürlich eine sehr tiefe Bedeutung, ist ein großer Wechsel für uns. Mhm. Der Anfang des Ganzen ist vielleicht relativ simpel oder vielleicht auch, ich kann ein bisschen so die persönliche Geschichte dahinter erzählen. Ich bin CEO der Firma seit 2014 jetzt schon. Und jedes Jahr am Ende des Jahres, Anfang des neuen Jahres, setze ich mich hin, rekapituliere, was ist gut gegangen, was ist nicht so gut gegangen, vergleiche es mit den Zielen, was wollten wir eigentlich erreichen. Geht ja immer alles ein bisschen anders, als man sich es vorgestellt hat. Mhm. Und das habe ich letztes Jahr auch gemacht. Und dann bin ich da aber tiefer reingekommen und habe dann schon beim Nachdenken sozusagen gemerkt, hey, geht vieles in die richtige Richtung, aber viele Sachen haben sich auch wirklich enorm verändert. Und wir haben da schon Themen, Kräfte, die in unterschiedliche Richtungen gehen, die sich anders entwickeln. Das ist einfach mit so einem normalen, operativen, strategisch-operativen Plan fürs neue Jahr vielleicht nicht getan ist. Und wir haben dann schon ein bisschen tiefer, also dann zusammen mit den Kollegen natürlich, ein bisschen tiefer geguckt. Der Hintergrund ist der, dass wir auf der einen Seite eben J-Doubler waren. J-Doubler steht synonym für Affiliate-Marketing, Partner-Marketing. Das ist der Brand und das Business, für das wir gestanden haben, eben seit 1999.
Und nahezu, wenn ich das ergänzen darf, exklusiv gestanden habt.
Kann man vielleicht so sagen, wir sagen immer, wir sind Pioniere im Affiliate-Marketing, weil wir eben 1999 schon die Ersten waren. Unsere Wettbewerber sind kurz nachher gekommen. Erfunden haben wir es nicht. Im kommerziellen Sinne erfunden als Amazon. Nach wie vor auch die erfolgreichsten. Also da muss man schon dann auch Respekt sagen. Das waren die Ersten. Ne? Amazon-Affiliate-Programm kennt ja jeder, die das auch immer noch selbst für sich betreiben. Wir waren so die Ersten in Europa auf jeden Fall. Genau, richtig. Und das ist natürlich geblieben. In Schweden kennt man uns auch auf der Straße, aber in unserer Industrie kennt man uns natürlich europaweit oder mittlerweile sogar fast weltweit, würde ich sagen. Und dann eben immer als Synonym für Affiliate-Marketing, Partner-Marketing. Wir haben aber schon 2017 angefangen, unser Produktportfolio zu diversifizieren, weil wir eben gemerkt haben, dass die Digitalwelt erstens natürlich immer relevanter wird, also wächst, gewinnt an Bedeutung. Und mit der Bedeutung, die es zunehmend gewonnen hat, haben sich natürlich auch neue Kanäle aufgetan. 2017 war das vor allem Influencer-Marketing. Wir haben ein schwedisches Startup zugekauft, eine Gründergeschichte, Gründerfirma, und haben da über die Jahre den Kanal Influencer-Marketing bei uns intern aufgebaut. Mittlerweile steht das für ungefähr 25% unseres Umsatzes, also stark gewachsen und natürlich letztendlich, weil der Anteil so groß ist, auch stärker als Partner-Marketing selbst. Seit 2022 war es, auch wieder durch Zukauf haben wir angefangen, ein Produkt für App-Marketing zu entwickeln. Funktioniert auch ein bisschen ähnlich wie Partner-Marketing, aber App-Marketing, also App-Download und In-App-Sales-Kampagnen sind dann doch wieder ein bisschen speziell. Andere Traffic-Quellen, andere Technik dahinter, wenn es ums Tracking geht, andere KPIs auch, also eine andere Sprache in dem Sinne. Also wir haben drei Produkte. Ende des Jahres hatten wir drei Produkte. Und waren dann auf dem Weg, nochmal zwei neue Produkte zu starten. Bridge Retail Media ist ein Retail-Media-Angebot für Kunden, also Brands, die mit Retailern zusammen Werbung treiben wollen. Und Emna AI, eine Antwort, ein AI-Produkt für unsere Kunden. Also insgesamt fünf Produkte. Und wir hatten in der Vergangenheit aber immer mal wieder die Erfahrung gemacht, dass der Name J-Doubler wegen seiner Bekanntheit alles andere immer überlagert hat, also gerade im Influencer-Marketing-Bereich. Influencer-Marketing ist bei uns am Anfang auch sehr Richtung Performance gewachsen. Das ist natürlich da, wo wir herkommen, da, wo wir unsere Expertise haben als Publisher über unser eigenes Netzwerk, über andere Netzwerke. Hat sich dann aber über die Zeit dann schon wirklich als eigenständiges Business, auch als eigenständige Firma entwickelt. Metapic ist jetzt auch ganz eigenständig als eigene Firma in der Holding jetzt, wenn man so sagen möchte. Aber wenn immer man mit jemandem gesprochen hat und über Influencer-Marketing, dann war es, ihr seid der J-Doubler, ihr seid der Partner-Marketing. Und das war so der Knackpunkt, wo ich gemerkt habe eben, ne, als ich da, hey, Moment mal, es ist schwierig. Dann ist natürlich die Frage gewesen, den Gedanken hatten wir vorher schon mal, aber dann waren natürlich diese anderen Produkte vielleicht noch zu klein und Partnermarketing bei uns auch intern zu dominant. Dadurch, dass wir Metapic aber schon als separate Firma geführt haben, das machen wir jetzt schon seit ungefähr 2 Jahren, sowas, und es hat sich auch gut funktioniert und funktioniert nach wie vor gut, hat uns das vielleicht so ein bisschen die Scheu genommen und haben gesagt, okay, Appiness App-Marketing-Geschäft, ist jetzt eigentlich auch so an einem Level, wo man sagen kann, hey, das Baby, das wir da auf die Welt gebracht haben, ist jetzt schon ein bisschen gewachsen. Es kann jetzt auch schon alleine laufen. Mhm. Und dann eben diese zwei neuen. Und das war dann letztendlich dieser ganze Denkprozess von Weihnachten im letzten Jahr dann bis zum Frühjahr. Ich glaube, im März haben wir dann tatsächlich auch entschieden, die Firma umzubenennen, also diese Holding umzubenennen. Das ist der Hintergrund. Mhm. Wie wir jetzt dastehen, wir haben die börsennotierte Firma umbenannt, also Tradeabler Aktiengesellschaft ist jetzt NYORDER Aktiengesellschaft und unten drunter haben wir diese fünf verschiedenen Brands, Tradeabler für Affiliate Marketing, Metapic für Influencer Marketing, Appiness App Marketing und dann eben Bridge Retail Media und Emner AI als eigenständige Produkte, noch unterschiedlicher Größe, aber Tradeabler, Metapic und Appiness jetzt schon so, dass sie, wie gesagt, alleine laufen können und auch alleine ihre eigene Organisationsform haben. Emner und Bridge Retail Media sind noch ein bisschen in den Anfangskinderschuhen. Damit haben wir jetzt im Q2, also im zweiten Quartal, haben wir die beiden gestartet und wollen den gleichen Weg gehen wie mit den anderen Produkten auch. Das ist der Hintergrund.
Werbung. Ich finde, eine der spannendsten Fragen im Marketing ist eigentlich, wie messe ich den Einfluss von Brandmarketing wirklich sinnvoll? Denn klar ist, Brandmarketing hat einen Einfluss, aber wie viel genau? Zu welchen Kosten? Wir sehen Klicks, wir sehen Conversions, wir sehen den ROAS, die Kundenakquisitionskosten. Aber gerade Upper Funnel Maßnahmen, also alles, was Brandaufbau, Awareness treibt im Video, Social oder bei Prime Video zum Beispiel, da wird das wirklich schwierig nachzuvollziehen, wie stark das eigentlich später auf den Umsatz einzahlt. Und dadurch entsteht häufig eine künstliche Trennung zwischen Brand und Lower Funnel Marketing oder Performance Marketing. Dabei gehört es ja eigentlich zusammen, denn klar ist, ohne zusätzliche Nachfrage gibt es im Lower Funnel nichts zu konvertieren. Im Connected Commerce Guide von FrontRow gibt es dazu ein ziemlich spannendes Kapitel. Da geht es darum, wie der Upper Funnel und der Lower Funnel besser miteinander verbunden werden können und wie man es viel besser messen kann. Als Marke zum Beispiel kann man dort viel besser nachvollziehen, welchen Beitrag Brandmarketing wirklich zum Wachstum beiträgt. Da ist ein schönes Fallbeispiel von Sennheiser drin. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Sennheiser, ganz feine Marke, super Produkte. Themen wie Full-Funnel-Advertising, Multi-Touch-Attribution und auch die Amazon Marketing Cloud werden dort ziemlich praxisnah erklärt, also im Connected Commerce Guide. Und es wird wirklich deutlich, warum isolierte Kanal-KPIs oft nicht mehr ausreichen, um modernes Marketing wirklich richtig effizient zu steuern. Den Connected Commerce Guide findet ihr unter connected-commerce.com und natürlich packen wir wieder den Link in die Shownotes. Jetzt viel Spaß mit der Folge.
Ende der Werbung.
Wenn du, vielleicht ist das nicht möglich, aber wenn du es aufteilen müsstest zwischen internen Faktoren, du hast so kulturelle Sachen angesprochen, und externen Faktoren, also Marktsignale, die Unabhängigkeit eurer Angebote auch vom Partnermarketing zu dokumentieren. Ja. Könntest du sagen, was überwogen hat oder hat sich das mit der Zeit verschoben?
Es gibt insgesamt eine ganze Reihe von Faktoren. Also ich habe jetzt erzählt, wie wir dazu gekommen sind und warum wir das so gemacht haben. Aber es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, die da eine Rolle spielen, wenn man tiefer reinschaut. Also Partnermarketing beispielsweise ist eben was wir seit 1999 machen. Mhm. Und auch der Markt, unsere Kunden seit 1999 oder seit 2000 machen, also seit 25 Jahren. Mhm. Das ist ein etabliertes Produkt. Jeder Brand hat ein Affiliate-Marketing-Programm oder hat sich vielleicht aktiv entschieden, keins zu haben oder managt ein eigenes. Partnermarketing macht im Grunde genommen jeder. Es ist ein sehr gesunder, sehr relevanter Kanal, wächst jedes Jahr irgendwas zwischen 6-10% in all den Märkten, in denen wir aktiv sind. Das ist sehr gesund, aber ist natürlich jetzt kein Produkt mehr, keine Gründerstory mehr, kein Produkt für Investoren beispielsweise vielleicht, ja, sondern ein etabliertes, werthaltiges Produkt, das gesund jedes Jahr wächst. aber natürlich ganz anders gemanagt werden muss als sowas wie Metapic, das sich in den ersten Jahren vom Umsatz her mehr als verdoppelt hat, wo du mehr Nachfrage von Kunden bekommst, als du vom Markt liefern kannst, weil es gar nicht so viel Influencer gibt, die Traffic haben, um diese Budgets abdecken zu können. Das sich jetzt auch langsam ein bisschen reifer entwickelt, aber immer noch so 30-35% im Jahr wächst. Ganz anderer Fokus, ganz andere Art, das Team zu managen. Das Durchschnittsalter des Metapic-Teams ist, glaube ich, auch die Hälfte des Durchschnittsalters des Affiliate-Marketing-Teams.
Die Hälfte?
Ja, die sind alle so 20, Anfang 20, während wir natürlich auch immer noch viele Mitarbeiter haben, wie mich beispielsweise. Ja.
Du bist schon über 40.
Die schon über 20 sind.
Ja, krass. Richtig. Die Hälfte ist sehr witzig. Ja. Aber verstehe ich total. Das ist ja praktisch wie Innovators Dilemma, nur klar aufgeteilt. Also das ihr das praktisch entkoppeln musstet. Mhm. Aber auf der anderen Seite seid ihr ja auch, ihr nutzt ja trotzdem noch Synergien. Auf die Synergien komme ich gleich zu sprechen, aber dieses Entkoppeln finde ich spannend, weil dieses Dilemma haben ja auch viele Unternehmen, egal ob jetzt auf der Advertiser, auf der Publishing und auf der Technologieseite, Agenturen haben das auch. Mein alter Chef hat gesagt, irgendwie, der Hund wackelt immer mit dem Schwanz. Was er damit sagen wollte, ist, es ist selten, dass praktisch der kleinere, vielleicht aber agilere Teil schafft, den Hund zu bewegen. Also das ist ein super einfaches Bild, aber seit ich dieses Bild kenne, bestätigt sich das in meiner Praxisbeobachtung immer wieder. Gab es irgendwie einen Punkt, wo du gesagt hast, das hätte ich schon früher machen sollen oder konsequenter, oder gab es vielleicht einen Punkt, wo du gesagt hast, oh Gott, die hätte ich niemals alleine laufen lassen sollen, die sollten mal wieder schön irgendwie praktisch dichter ans Mutterschiff rangeholt werden?
Eigentlich nicht, würde ich sagen. Aber was du gerade beschreibst, ist ganz symptomatisch. Die kommen auch nicht so gut miteinander klar. Und damit meine ich nicht
Hund und Schwanz,
JW und Metapic, damit meine ich nicht persönlich. Also ja, wir verstehen uns alle ganz gut, natürlich. Aber ist eine andere Sprache. Also im Grunde genommen machen wir was sehr Ähnliches mit all diesen Produkten. Ist alles Digital-Marketing. Es hat alles irgendwo im Kern natürlich einen Performance-Gedanken, also Ergebnis-Gedanken. Aber ich hatte schon auch so Aha-Momente, als ich so irgendwie in einem Team-Meeting von einem Metapic-Team saß beispielsweise. Ja, es ist eine ganz andere Sprache. Die reden ganz anders. Andere Worte, andere KPIs, die weiß ich, aber die ganze Art und Weise, wie man sich ausdrückt, ist ganz, ganz anders. Und irgendwann war das dann schon so an dem Punkt, ich habe es immer mit einem Kind, mit einem Sohn oder mit einer Tochter verglichen, die dann irgendwann auszieht, weil es war nämlich dann tatsächlich auch so, dass wir die Büros dann auch gesplittet haben. Also die Metapic-Teams sind dann irgendwann ausgezogen. Ja. Und da gab es natürlich schon ein bisschen Trennungsschmerz, ne? So dass man gesagt hat, hey, muss das sein? Und wir können auch in einem Büro sitzen. Und wie gesagt, wir verstehen uns ja persönlich, ne? Aber es war dann an einem gewissen Punkt trotzdem gut zu sagen, hier ist der Cut. Das Kind sieht jetzt aus, das kann alleine laufen, kann seine Sachen selbst machen. Und das war weder zu früh noch zu spät, aber das natürlich ist kein einfacher Prozess. Ja.
Super, super interessant. Mir fällt jetzt gerade so auf, während ich dir zuhöre, es gab ja auch andere Hypothesen, zum Beispiel Buy-and-Build-Konzepte, die dann durch Private-Equity-Fonds unterstützt wurden, wo unterschiedliche Technologien oder Agenturarten zusammengekauft wurden, um eigentlich genau den umgekehrten Weg zu machen, den ihr jetzt gegangen seid, sondern alles unter ein Dach zu ziehen. Gerade in Hamburg gibt es jetzt zwei Bekannte, die haben dann immer drei Buchstaben. Und dann ist erstaunlich, wie wenig dann an, zumindest von außen erkennbar, an Zusatzsynergien entstanden ist. Weil eine auf die Suche spezialisierte Agentur nicht notwendigerweise die gleiche oder ähnliche DNA hat wie eine Social-Agentur oder jemand, der CRM macht, nicht automatisch im selben Pitch eingeladen wird wie derjenige, der auch Display macht. Du weißt, welche Arten von Konstrukten ich hier meine. Und ihr habt das praktisch aus unterschiedlichen Motivationen, aber ganz den anderen Weg gegangen. Also mehr Freiheiten, mehr auch Eigenverantwortung. Und auch das Thema ist, werdet ihr auch besser jetzt am Markt wahrgenommen? Also dringen die Angebote besser durch?
Also einmal mussten wir das auch machen. Deswegen war die Entscheidung vielleicht dann letztendlich auch gar nicht so schwer. Wie ich schon gesagt habe, gerade am Anfang ist Metapic vor allem gewachsen als Publisher, also auch als Performance-Marketing-Kanal in unserem eigenen Netzwerk und über die Netzwerke von unseren Wettbewerbern. Mhm. Das hat sich dann aber mit der Zeit geändert. Je mehr der Kanal Influencer Marketing gewachsen ist, desto mehr war der Fokus nicht mehr nur auf Performance Marketing, sondern eben ein bisschen breiter bis eben zu Branding. Was aber natürlich auch eine Relevanz gespielt hat, war, dass der Anteil des Umsatzes, den wir mit TradeDoublers Wettbewerbern machen, natürlich groß war. Mhm. Und die wissen, dass Metapick zu TradeDoubler gehört. Und mhm. dann war natürlich schon die Fragestellung, hey, wie stellt ihr eigentlich sicher, dass das getrennt ist, mhm. Dass TradeDoubler-Mitarbeiter nicht die Daten von unseren Kunden sehen. Mhm. Und da hatten wir, also muss ich auch wirklich sagen, also auch ganz großen Respekt an all diese Wettbewerber. Es hat immer sehr, sehr gut funktioniert. Es waren mhm. immer Gespräche auf Augenhöhe. Aber natürlich die klare Erwartungshaltung an uns, wo kommuniziert wurde, hey, okay, ist in Ordnung, können mhm. wir so machen. Wir sind sogar von Wettbewerbern so als Publisher des Monats gefeatured worden und so mhm. weiter. Aber ihr müsst schon sicherstellen, dass das zusammenpasst. Also nicht im gleichen Büro sitzen, mhm. nicht auf den gleichen Kunden arbeiten und so weiter. Deswegen sind die Synergien da begrenzt. Auch insgesamt sind die Synergien begrenzt, weil Metapick nichts braucht, was TradeDoubler hat, um zu funktionieren, weil es immer das Tracking beispielsweise der jeweiligen Netzwerke oder Partner benutzt, mhm. beziehungsweise seine eigene Plattform hat. Und die Plattform von Metapick ist das, was wir damals zugekauft haben, mhm. 2017, und war immer unabhängig. Da gibt es keine Überschneidungen. Einfach auch, weil es gar nicht relevant ist. Ist ganz anders, mit Influencern zu arbeiten als mit traditionellen Publishern. Wenn es um die anderen Produkte geht, ist es ein bisschen ähnlich. Mhm. Bei Appiness ist es technisch auch so unterschiedlich, dass Appiness natürlich MMPs nutzt, um zu tracken. Also die MMP-Setups, die dann die Brands jeweils haben. Auch wiederum sehr unabhängig von all dem, was TradeDoubler macht. Da gibt es wenig technische Überschneidungen, auch in den Teams nicht. Da gibt es ein bisschen mehr Überschneidungen auf Kundenbasis. Viele Kunden sind auch TradeDoubler-Kunden, aber mhm. Ansonsten nicht. Für Bridge Retail Media und für Emna jetzt, gerade am Start, ja, das sind ja neue Kinder sozusagen, mhm. Da unterstützen wir natürlich mit allem, was wir haben, damit das wächst mit Expertise, mit Mitarbeitern, mit dem Netzwerk, mit dem Tracking, aber sehr opportunistisch, also je nachdem, wie das eben gebraucht wird, also sehr Gründerstyle, ja, um was Relevantes zu kreieren. Die Synergien, die wir haben in der Holding selbst, sind dann wirklich auf Admin-Ebene, also Financing, Finance, also Buchhaltung, mhm. Konsolidierung und so weiter. Das alles auf dann sehr hohem mhm. und nicht mehr business-relevanten Level. Mhm. Das funktioniert gut so, ja.
Cool. Das ist eine super Überleitung, um jetzt über das neue Baby Emna zu sprechen, weil es auch gerade so mhm. den Wandel in wie Kaufentscheidungen vorbereitet werden, super gut darstellt. Mhm. Und das, ich finde das ein sehr, sehr interessantes Produkt, wo man beides, glaube ich, nochmal nachvollziehen kann. Das eine ist, was du sagtest, wie entstehen eigentlich solche Unabhängigkeiten, also eigene Geschäftsfelder, und was passiert eigentlich gerade auf der Marktseite. Aber trotzdem vielleicht also als Überleitung, ein Asset, was ihr doch immer mit zur Party bringen könnt, ist euer internationaler Footprint und eure Zugänge zu Technologiekompetenz und Publisher-Seiten. Also das sind so die drei Sachen, die mir jetzt irgendwie spontan einfallen, die eigentlich immer dabei sind.
Das sind unsere drei Assets. Genau, also wir haben einmal die Plattform, technische mhm. Plattform, haben andere auch natürlich, aber da sind wir ganz gut aufgestellt. Wir haben das Netzwerk, mhm. die Publishing-Netzwerk. Mhm. Das ist, würde ich schon sagen, so der richtige Wert, weil kann man auch nachbauen mhm. natürlich, aber wir haben Hunderttausende von Webseiten und Influencern an unsere Plattform angebunden. Mhm. Das muss man halt erstmal machen. Ja. Und das ist über 25 Jahre gewachsen. Das ist so der Kern.
Und Entschuldigung, das Publishing-Netzwerk ist ja international.
Richtig. Und das Dritte ist diese Expertise. Da haben wir uns ein bisschen unique aufgestellt. Zu den allermeisten anderen Firmen, würde ich auch sagen. Also wir sind in über 90 Märkten aktiv. Seit 3 Jahren jetzt, auch global. Vorher haben wir uns immer sehr auf Europa konzentriert, ganz ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht so ganz genau, warum.
Ja.
Dann haben wir so als Versuchsballon Australien gestartet, das, was am weitesten weg war.
Ja.
Haben Mitarbeiter dorthin geschickt. Der hat es gut gemacht, der ist auch immer noch da. Da haben wir jetzt ein schönes Team und es funktioniert. Und nachdem das funktioniert hat, haben wir das jetzt repliziert in den letzten 2-3 Jahren. Also wir haben jetzt auch Büros in den USA, in New York, in Mexiko und in Brasilien. Wieder genau das gleiche Mitarbeiter hingeschickt, der das für uns aufgebaut hat oder die. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert, dieses Proof of Concept. Mhm. Jetzt sind wir in über 90 Ländern aktiv. Im Grunde genommen ist alles dabei, was für den normalen Brand oder Partner, mit dem wir in Kontakt haben, relevant ist.
Cool.
Richtig. So, das sind unsere drei Assets und die nutzen wir natürlich über alles hinweg. Da haben wir uns auch immer ein bisschen anders dargestellt. Wir haben nie versucht, bewusst alles so gut wie möglich zu optimieren und zu zentralisieren, weil uns immer diese lokale Expertise sehr, sehr wichtig war. Also man kann in den USA auch Partnerprogramme managen, ohne dass man jemanden vor Ort hat. Mhm. Aber diesen Start dort, das habe ich selbst gemacht zusammen mit dem Team. Also ich bin selbst dort hingegangen letztes Jahr, als wir angefangen haben. Das funktioniert dann auch wiederum trotzdem nur, wenn man vor Ort ist, wenn man alle Publisher haben will. Mhm. Ansonsten ist man da sehr, sehr eingeschränkt. Also da vergisst man was oder kann was nicht mitnehmen. Diese Erfahrung, dass man, wenn man in Frankreich was verkaufen will, dann muss man auch in Frankreich sein. Sonst ich als Münchner Bayer schaff's ja sonst noch nicht mal was in Österreich zu verkaufen. Nee, das wollen wir nicht, ja. Und das ist ja auch okay so, ne?
Ja, aber es ist auch ein Learning, ne? Dass man
brauchst du einen Österreicher, auch wenn es nur eine, auch wenn die uns eigentlich mögen und es nur eine Stunde mit dem Auto weg ist, aber geht nicht.
Ja, verstehe ich. Aber auch ein interessantes Learning, dass man so stark lokalisieren muss mit.
Letztendlich ist es natürlich immer eine Frage des Vertrauens und der wie groß der Komfort ist. Und das meine ich, ne? Die Franzosen sprechen auch und wir Deutsche im Übrigen ja auch Französisch beziehungsweise Deutsch. Aber wir sprechen auch Französisch und Deutsch. Wir sprechen natürlich alle Englisch. Aber letztendlich macht es einen Riesenunterschied, dann doch in der Sprache des Landes, in der Muttersprache zu sprechen. Das macht einen Riesenunterschied, ja.
Und ich würde wetten, kann ich nicht beweisen, dass es auch einen kulturellen Aspekt gibt, der über die Sprache hinausgeht.
Klar.
Ja, verstehe ich. So, jetzt lass uns über Imna sprechen.
Ja.
So, eigentlich könnte ich den Ball wieder zurückstellen. Also A, was macht Imna und was macht euch anders? Also lass uns erstmal praktisch mit dem grundsätzlichen, mit den Marktverschiebungen anfangen. Wir hatten das, also ich habe es dir im Vorgespräch schon gesagt, ne? Malte Landwehr von PKI war da, Mathis Schrader war da, hat auch zu dem Thema gesprochen, André Alper war da, zu Geo gesprochen. Also die Stammhörerinnen und Stammhörer, die haben natürlich ein Bewusstsein über die Veränderung der Suchmaschine, aber fang du gerne praktisch nochmal bei Stunde Null an. Was ist eigentlich der zündende Gedanke für Imna gewesen? Imna AI, wie es korrekt heißt.
Ich fange bei der Stunde Null an oder ich fange vielleicht sogar schon bei der Stunde minus eins an, wie Imna entstanden ist oder was der Gedanke dahinter war. Und was ich bei uns immer ganz gern mag, aber gut, rede ich natürlich einfach, dass wir Sachen immer ein bisschen anders machen als andere und versuchen einfach sehr, sehr businessrelevant zu sein und Sachen für uns selbst zu entwickeln. Wer es vielleicht nicht weiß, der größte Aktionär von Tradeoubler ist Unify. Unify, ehemals Reworld Media, ist ein französisches Medienhaus. Ein bisschen sowas wie Burda in Deutschland. 80 Magazintitel wie Automoto, Grazia, Closer und so weiter. Mit denen haben wir Imna zusammen entwickelt. Mhm. Der Hintergrund von denen als Publisher sozusagen, Medienhaus, ist natürlich, dass sie jetzt mit AI als relevanten digitalen Marketingkanal natürlich auch die Herausforderung haben, ihre Inhalte zu verkaufen, Werbung, die an ihren Inhalten hängt, zu verkaufen und die Relevanz dieser Inhalte zu beweisen oder eben nach vorne zu stellen. Das heißt, wir haben Imna zusammen entwickelt mit Entwicklern aus beiden Teams und haben die ersten Kunden für Unify gewonnen, Kunden, die Kampagnen mit Imna in Frankreich machen. Da Unify nur in Frankreich aktiv ist und Unify natürlich sich vor allem darauf konzentriert mit den eigenen Inhalten, also mit diesen 80 Magazinen, über 80 Magazinen, die die haben, zu arbeiten, war dann relativ klar schnell der Gedanke, dass wir über NYORDER international arbeiten können und alle Publisher abdecken können und nicht nur die Unify intern hat. So, das war die Geburtsstunde. Mhm. Und dann haben wir das Tool so gebaut, vorher war es eher was Internes, das wir genutzt haben, wo wir sehr, sehr viel gelernt haben. Und dann haben wir das Produkt so gebaut, dass es wirklich was ist, eine Plattform ist, ein Technologieprodukt ist, das man nutzen kann, das jeder nutzen kann, das man international nutzen kann und eben nicht nur für die Assets, die wir im Haus haben, sondern im Grunde genommen für jeden Publisher.
An wen richtet sich das Produkt und was macht es?
Ja, Emner richtet sich sowohl an Brands als auch an Publisher, also Webseitenbetreiber. Das Produkt hat einen, wir nennen es Value Loop. Was wir machen können, ist, dass wir für einen Werbetreibenden dessen Share of Voice oder Sichtbarkeit in LLMs messen können. Wir identifizieren dafür die relevanten Prompts, also Fragen, die User in LLMs stellen, die für diesen Brand und seine Produkte relevant sein könnten. Du erstellst eine Persona, du gibst Referenzprodukte, Schlüsselwörter, Keywords und du bekommst dann die Top 50, Top 100 Prompts, die User LLMs fragen. Wir analysieren den Share of Voice, wie häufig du als Brand in den Antworten der LLMs auftauchst und wir identifizieren die einzelnen Inhalte, also den Content, den LLMs nutzen, um die Fragen entsprechend zu beantworten und haben eine Liste aller Publisher, auf denen dieser Content veröffentlicht worden ist. Wir positionieren das Produkt nicht als AI-Visibility-Tool, da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele auf dem Markt, sehr, sehr gute, sondern wir positionieren es ganz bewusst als Kampagnentool, um unsere Expertise hier mit reinzugehen und wir sagen, hey, Brand, lass uns jemanden nehmen, mit dem wir das schon gemacht haben, Procter & Gamble beispielsweise oder HP. Wir können dir sagen, wie relevant, wie sichtbar bist du für beispielsweise dieses Produkt, für diese Prompts der User. Wir geben dir die Liste all der Publisher, die die LLMs nutzen, mit den Inhalten, die dafür genutzt werden, direkt mit dem Link zu dem Inhalt und wir bieten dir eine Mediakampagne an, mit der wir mit diesen Publishern sprechen, um die Inhalte auf deren Seiten so zu optimieren, dass deine Sichtbarkeit steigt.
Das heißt, es ist nicht nur die Analyse, sondern ihr stellt auch die Content-Verbesserung her, also die inhaltliche Verbesserung des Contents und auch die Brücke zum Publisher, um im Auftrag des Advertisers dort präsent zu sein oder präsenter zu sein als ohne euch.
Genau, ganz bewusst. Kein Visibility-Tool, keine Sichtbarkeitsanalyseplattform, kein SaaS-Produkt, sondern ein Kampagnen-Management-Produkt, um Ergebnisse für den Brand zu erzielen, also um die Sichtbarkeit des Brands aktiv zu verbessern.
Okay, verstehe ich. Aber wenn ich als Brand zu dir komme, zu euch komme, muss ich ja trotzdem gemeinsam mit euch festlegen, in welchen Prompts, also in welchen Fragen möchte ich auftauchen. Das heißt, ihr deckt das schon ab, das, was ein Visibility-Tool leisten muss, aber das ist nicht, wofür man euch buchen kann oder sollte, sondern weil ihr die Strecke halt weiter, das ist nur die notwendige Voraussetzung, die ihr braucht, um Publisher-Umfelder zu finden, Publisher selbst zu finden und den Content.
Das bekommst du sozusagen automatisch mit. Ich will nicht sagen umsonst, weil es natürlich Teil der Kampagne ist, aber das bekommst du automatisch mit. Das ist sehr, sehr spannend. Also ich bin selber sehr direkt damit involviert. Das macht wahnsinnig viel Spaß und ich lerne sehr viel. Wir haben, einfach um ein Beispiel zu geben, ich glaube, das passt ganz gut, eine Kampagne für Radisson Hotels, die wirklich nur die Sichtbarkeit ihres Brands, Radisson, für zwei Hotels in der Londoner Innenstadt nach oben bringen wollten, verbessern wollten. Mhm. Also sehr individualisierte Prompts, die nur auf diese zwei Hotels, nur auf diese zwei Standorte abgestimmt waren. Und das machen wir mit dem Brand zusammen. Ne? Also wir sagen, okay, wir machen eine Kampagne, wir sagen, okay, Was ist dir wichtig? Neues Produktlaunch, diese zwei Hotels im Stadtzentrum, die vielleicht neu sind und die gepusht werden wollen. Jemand anderes, Kunde, ein Luxusbettenhersteller, hat einen neuen Shop, so ein Flex-Store-Shop in Covent Garden eröffnet und wollte nur diese Eröffnung beispielsweise pushen. Also sehr, sehr, sehr detailliert. Es ist nicht so nur sehr breit und in der Masse, sondern das ist das Schöne dann wiederum, dass man sehr detailliert reingehen kann und sich sehr genau überlegen kann. Und dann kann man immer weiter verfeinern. Dann können wir sagen, okay, wir spielen damit natürlich ein bisschen rum. Wir haben Erfahrung. Wir können dir sagen, was sind die relevanten Prompts? Wie suchen? Welche Fragen stellen Nutzer in LLMs, die für dich relevant sind? Mhm. Wir identifizieren die, sind in der Regel zwischen 30 und 100
Prompts
und können dir sagen, das ist deine Sichtbarkeit. Muss man auch wieder ein bisschen unterscheiden, ob der Brandname auftaucht oder der Brandname nicht auftaucht. Wenn man den Brandnamen schon impliziert, dann ist der Share of Voice natürlich ziemlich hoch. Ansonsten ist er eher niedriger. Man kann das Ganze kombinieren mit einer Wettbewerbsanalyse. Ich habe vorhin HP als Beispiel genommen. Ja, dann kann man natürlich HP vergleichen mit Lenovo, Apple beispielsweise oder anderen Notebook-Herstellern. Wie positionieren sie sich? Wie ist der Ton, wie ist die Glaubwürdigkeit der Inhalte und so weiter. Ne? Also es ist sehr, sehr spannend, kann man sehr tief einsteigen. Wir decken drei LLMs ab, Gemini, Perplexity und ChatGPT. Damit decken wir ungefähr 95% aller Konsumenten ab. Nicht Claude, nicht Anthropic, könnten wir aber jederzeit auch, wenn es relevant wäre, entsprechend anbinden. Letztendlich kommt dann eine Liste von circa 150 Publishern raus, 150 Webseiten, deren Inhalte genutzt werden von diesen drei AI-Plattformen, um die Fragen, die wir vorher identifiziert haben, zu beantworten. Und wir wissen ganz genau, das ist der Inhalt, das ist das Piece of Content sozusagen, das relevant ist. Auch hier wieder sehr, sehr spannend, weil diese Liste an Publishern, an Webseiten immer Überraschungen birgt. Also sind natürlich die Standard-Webseiten da, Medienhäuser, große Publikationen. Da ist aber auch Bobs Blog beispielsweise, also irgendein Blog.
Bobs Hardware-Blog, wer kennt ihn nicht?
Ja. Genau. Der eine One-Man-Show ist, der aber eben von Gemini oder von ChatGPT als sehr relevant angesehen wurde. Und dann gehen wir zu denen, schauen uns die Inhalte an und überlegen uns, wie kann man das besser machen, wenn Bobs Blog beispielsweise eben nur zwei Sätze über das neue HP-Notebook schreibt, dann können wir mit Bob sprechen und sagen, hey, mach doch mal da eine Tabelle drunter mit den technischen Merkmalen beispielsweise, weil da stehen die LLMs voll drauf. Ja. Bob kriegt eine Gebühr dafür, Media-Fee dafür und so machen wir Kampagnen für Brands, um deren Sichtbarkeit zu steigern.
Finde ich spektakulär. Mein Hirn zwingt mich die ganze Zeit, Vergleiche anzustellen mit dem Vorgängersystem. Solche Vergleiche sind nie immer exakt, aber natürlich sind wir alle geprägt davon, weil wir es die letzten 25 Jahre so oder 30 Jahre so gelernt haben, dass wir die organische Suchmaschinenoptimierung als das Vorgängersystem im Kopf haben. Und da gab es ja also die Autorität, also den Einfluss von Off-Page Inhalten, also Inhalte, die nicht in der Verantwortung des Advertisers liegen, also Backlinks war das Thema und das ist ja auch eine Budgetgrößenordnung im SEO, das war schon immer eine große Referenz, kommt ja glaube ich auch im wissenschaftlichen Bereich, ne? Autorität, Zitate etc. Jetzt gehen wir wieder zu den Zitaten und nicht mehr zu den Links zurück praktisch. Also überlege ich ständig, was ist anders? Also das eine, was anders ist, ist wir ein Prompt ist nicht gleich eine Keyword-Anfrage. Das heißt, wir wissen nicht, wie häufig eigentlich ein Prompt oder ein relevanter Prompt eingegeben wird. Das müssen wir raten. So, da können wir aber Hypothesen bilden. Ganz nebenbei wussten wir auch nicht bei einem Keyword, wie gut es wirklich am Geld gebaut war. Ne? Also wir wussten zwar beim Keyword, dass es gesucht wird. Wir wussten aber nicht, wie dich das wirklich eingezahlt hat. Okay, also Hypothese ist wieder ein Thema Publisher extern. Dann, was bei euch neu ist, es geht nicht nur, dass ihr praktisch irgendwelche Links reinbaut, weil Links sind ja gar nicht mehr so relevant, sondern also dass man erwähnt wird als in den Antworten.
Wobei wir ein bisschen damit rumspielen, ja.
Ja klar, ihr wollt sicherlich beides, aber wir wissen ja, wie wenig diese KI-Systeme wirklich rauslinken. Das ist doch. Also kann mir keiner was erzählen.
Wir spielen mit Links in dem Content, aber es ist, ist eigentlich damit.
Aber wenn einer aufgewacht ist auf der Publishing-Seite, um genau sowas Ähnliches zu, also sehr super schlau sowas zu bauen, aber die Kollegen aus der Unify/Revert-Media-Welt, die werden ja schon viel früher gemerkt haben, dass sie auf einmal nicht mehr den Traffic aus den Suchmaschinen kriegen. Mhm. Also sehr ganz normal. Mhm. Also nicht ganz normal, es ist super schlau, sowas zu entwickeln.
Ja.
So, was wissen wir nicht? Wir wissen nicht, ob wir exakt mit unserem Prompt-Set liegen, das können wir nähern durch eure Analysen, dass wir Hypothesen bilden. Ich habe jetzt, verstehe ich, ne? Ich habe Hardware, ich habe ein Hotel etc., was wahrscheinlich ist. Und diese Probabilistik ist ja, ich finde sie total zulässig, weil die KI-Systeme ja auch viel probabilistisch arbeiten. Die raten ja auch nur, was will der, also raten nicht nur, ne? Die haben ihre Vektorfelder und raten, was der User will. Was ich nicht könnte, ist, ich kenne das Volumen nicht, ich könnte auch nicht den exakten Wert einer Suche bestimmen. Also, was ist es mir denn wert, Herr Stadelmeier, dass ich jetzt mein Share of Answer oder Share of Voice für meine zwei Hotels in London von 15% auf 30 erhöhe? Mhm. So, ich weiß, ich stelle mir jetzt gerade so eine Budgetdiskussion bei Radisson vor. Mhm. Wir sagen, okay, das ist jetzt in der Kampagnenlogik, aber how much is the fish? Mhm. Ist das ein Problem oder ist das nur ein Problem, was ich in meinem Kopf habe?
Es gibt natürlich Unschärfe. Ja, es gibt natürlich Unschärfe. Ja,
die gab's schon immer.
Was daran liegt, dass man wenig tracken kann. Mhm. Man kann schon sich ein bisschen mit Krücken helfen natürlich. Also machen viele Brands auch, weil sie können natürlich messen, wie viel Traffic kommt von Gemini oder kommt von ChatGPT insgesamt. Mhm. Und wenn man eine Kampagne macht, dann würde man natürlich erwarten, dass sich das ändert. Woher der kommt, von welchen Prompts er kommt, alles, was mehr in Detailtiefe geht, kann man nicht. Gibt zwar einige Anbieter, die sagen, man kann. Mhm. Stimmt aber nicht. Also letztendlich nutzen die alle dann irgendwelche Google Tags, um den Traffic zu messen, der von LLMs kommt. Und wenn der halt nach oben geht, dann sagen die, das ist mit der Kampagne verbunden. Ist auch fair. Ja, also würde ich sagen, ist natürlich schon fair enough. Letztendlich, was wir checken können, ist dieser Share of Voice. Das ist aber letztendlich die einzige harte KPI, die getrackt werden können. Die tracken wir auch. Das wird auch als Maßgabe verwendet.
Und das ist auch reproduzierbar, ne?
Das ist reproduzierbar. Wir haben am Anfang, also wie gesagt, man lernt ja viel und am Anfang waren es eher so One-Off-Kampagnen, dass wir Inhalte geändert haben. Jetzt sind wir eher in Richtung so Abo-Modell, Subscription-Model gegangen, weil wir gemerkt haben, dass wenn die Kampagne, also wenn man dann wieder aufhört und wenn man diese Inhalte dann auch wieder runternimmt nach drei Monaten, geht der Share of Voice auch wieder nach unten.
Aber das ist doch auch super ähnlich wie SEO. Also ich meine, davon hat doch das ganze SEO-Ökosystem gelebt und lebt teilweise immer noch, dass das nicht etwas ist, was du einmal injizierst und dann für immer weiterläuft, sondern dass du halt ständig auch frisch halten musst.
Ja. Und was wir auch machen, bis jetzt zumindest so, ich habe gesagt, wir geben dann eine Liste der 150, 200 Webseiten raus. Ist auch ganz interessant, die LLMs arbeiten auch anders. Ja? Mhm. Also ChatGPT zum Beispiel ist da manchmal wirklich faul. Die nutzen nur 8 verschiedene Webseiten, um 50, also Inhalte von 8 verschiedenen Webseiten, um 50 Prompts zu beantworten. Ja, das finde ich schon auch erstaunlich.
Wird das so bleiben? Wahrscheinlich nicht.
Kommt drauf an. Ich weiß nicht, ob es eine Kostenfrage ist, vielleicht auch Bandbreitenfrage ist. Gemini ist viel, viel mehr. Aber ich kann es deswegen nicht so beantworten, weil als wir vor einem halben Jahr ungefähr angefangen haben, war es genau andersrum. Da hat ChatGPT viel, viel mehr Quellen genutzt als Gemini. Das hat sich genau ins Gegenteil verdreht. Aber ich kann dir nicht beantworten, warum. Was wir aber tun, wir konzentrieren uns auf diese 150, die dann da letztendlich rauskommen und die Inhalte auf diesen 150 Seiten zu verändern oder zu optimieren in Zusammenarbeit mit den Publishern. Also nicht neue Inhalte erstellen und dann zu hoffen, dass man irgendwie den Trigger findet, dass LLMs diese Inhalte auch finden und auslösen. Die gehen natürlich immer erst zurück zu der Quelle und zu der Verknüpfung, die sie schon haben. Und sehen dann natürlich Veränderungen. Deswegen natürlich dann auch der Uplift und wahrscheinlich die Abwertung sozusagen, wenn man den Inhalt dann wieder rausnimmt. Aber das funktioniert natürlich sehr, sehr schnell. Also wenn man dann Inhalte ändert, sieht man den Uplift auch schon innerhalb von einem Tag oder von zwei Tagen.
Werbung. Du und dein Unternehmen sollen nicht nur gesehen werden, sondern was bedeuten? Ich habe die Lösung für dich. Mach einen Business-Podcast. TLDR Studios entwickelt Formate, die wirken. Also von Thought Leadership, Employer Branding, Lead Gen, alles drin. Du bringst die Vision und wir liefern Konzept, Produktion und zielgerichtete Distribution über alle Podcast- und Social-Media-Kanäle. Bist du bereit für dein Format? Deine Story wartet schon. Mehr Infos findest du unter tldrstudios.com oder schreib uns einfach direkt an podcast@tldrstudios.com. Wir freuen uns auf dich.
Ende der Werbung.
Früher war das nicht nur die Anzahl der Quellen, die indiziert werden von den Bots der Suchmaschinen, sondern auch die Häufigkeit, mit der die Bots, das war früher eine Restriktion, wie oft der Bot vorbeikam, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich denke gerade, was auch hier anders ist, ist, es wird ja viel mehr aus einem Content/Brand-Budget erstmal getrieben, weil es ist ja auch eine qualitative Dimension in Antworten vorzukommen. Das ist ja ein ganz anderer Vergleich, als irgendwie nur Traffic zu generieren, sondern wenn jemand in der Kaufentscheidung ist, weil er gerade ein Hotel sucht oder sich eine Hardware-Investition vorbereiten möchte, ist es natürlich auch ein qualitativer Aspekt, der ganz anders bewertet werden muss. Also du kannst gar nicht mehr so sagen, ist das Lower Funnel oder Upper Funnel. Es ist sehr wahrscheinlich, je nach Qualität des Prompts, handlungsweisend. Und deshalb mag ich auch die Tatsache, dass nicht nur die Sichtbarkeit, sondern auch die Qualität des Contents auf der Publisher-Seite mit eurem Tool verbessert werden kann. Also Listicles als Beispiel hast du vorhin genannt.
Das ist eine schöne Frage, das ist eine super Frage, weil das nämlich mein Lieblingsthema ist. Der ganze User Journey wird viel, viel kürzer. Und jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, dass beispielsweise Bobs Blog da in der Liste auftaucht, da kommen auch Gutscheinseiten. Und das würdest du normalerweise nicht erwarten, weil Gutscheinseiten natürlich per se eigentlich nicht so viele Inhalte haben, die haben Gutscheine. Viele Gutscheinseiten haben sich aber schon früher Mühe gegeben, dann natürlich auch eine eigene Markenseite, also eine Brandseite für, keine Ahnung, eben HP oder wen auch immer zu haben, den Brand vorzustellen und da auch mehr Content einfach zur Verfügung zu stellen. Und das zahlt sich jetzt auch aus, weil natürlich ein ganzer Teil dieses User Journeys jetzt direkt in den LLMs, also in AI, abgebildet wird. Nicht einfach nur Discovery. Ich suche nach einem Produkt und dann schaue ich dann irgendwo anders, wo ich das dann kaufen kann und ob es verfügbar ist und welche Versionen es gibt. Sondern es passiert ja dann alles oft auch gleichzeitig. Ja? Welches Produkt ist das Richtige für mich? Wo kriege ich es zu einem guten Preis? Kriege ich noch einen Gutschein dafür? Das findet ja alles mehr oder weniger in einer Konversation dort statt. Deswegen dieser ganze User Journey kommt viel, viel enger zusammen. Und das sehen wir auch in der Liste der Publisher. Es sind große Medienhäuser dabei, Magazine beispielsweise, wie ich gerade schon gesagt habe. Es ist immer Reddit oder YouTube dabei, natürlich YouTube vor allem bei Gemini. Aber es kommen auch vergleichsweise kleine Seiten. Bobs Blog beispielsweise wird natürlich nicht mit Branding-Budgets arbeiten, sondern eher auf CPC oder vielleicht sogar CPA. Und also Cost per Click oder Cost per Acquisition normalerweise, wenn man mit ihm Werbung treiben wollte. Und das Gleiche gilt natürlich für die Gutscheinseiten. Das heißt, alles kommt ein bisschen enger zusammen. Und jetzt den Loop ganz zum Anfang. NyOrder. Und warum NyOrder? Das ist genau der Gedanke, das ist so die Vision, die wir haben. Affiliate-Marketing ist wirklich Last Click, der allerletzte Klick vorher. Die Diskussion mit Brands, aber auch mit Publishern ist davon schon ganz, ganz weit weg, sondern es geht wirklich in Gesprächen heute mit Kunden, aber auch mit Partnern über den ganzen Akquise-Funnel und wie platziere ich meine Produkte dort. Und das natürlich alles mit AI. Also es ist super komplex, aber natürlich auch super, super spannend. Ich war letzte Woche in New York auf der ASE Affiliate Summit East in New York. Da ist das Thema weiter.
Ja.
Merkt man deutlich. Nicht technisch, also sind die gleichen Tools natürlich, aber in der Art und Weise, wie es angenommen wird.
Awareness.
Also, es ist so selbstverständlich und es ist in jedem Gespräch spielt es eine Rolle, also auch auf Publisher-Seite. Wenn ich mit Publishern spreche, dann überrasche ich sie vielleicht ein bisschen. Also nicht mit dem Thema an sich, aber mit der Tiefe und dann auch so, hey, was ist eigentlich euer Angebot, wenn wir jetzt mit euch für den Kunden Inhalte verändern wollten? Müssen wir mal überlegen. Jetzt da auf der ASE in New York, die haben mir einfach ihre Preistabelle runtergerattert und gesagt haben, okay, ja, wenn du das willst und wenn du Subscription willst, dann ist das. Wenn es ein neuer Artikel ist, dann kostet es das. Wenn es einen bestehenden Artikel anzupassen ist, dann kostet es das. Fertig. Bam, bam, bam.
Also, gibt es schon Industriestandards?
Ja, ist alles. Mhm. Also diese, also das ist einfach schon 2-3 Gehirnbindungen weiter, würde ich mal sagen. Also da ist es schon wirklich so im Alltag, ist es schon richtig so im Alltag drin.
Also mein Missverständnis oder was ich falsch eingeschätzt habe, ist den großen Unterschied zwischen reine Visibility-Tools bis zur Operationalisierung. Mhm. Weil das ist ja so eine Brücke, die hat ja dann jeder Advertiser im Kopf, so dass ich dann praktisch nicht mit den alten, auch wenn die Vergleichbarkeit zu Sichtbarkeit-Indizes aus der SEO-Welt, ne, mit Prompt, das kriegst du auch noch hin, aber was mache ich jetzt? Ne? Mhm. Und dann waren ja die typische SEO-Antworten natürlich On-Page-Optimierung. Ich vereinfache jetzt, ne? On-Page, Content und Backlinks. Mhm. Das war so das Thema. Und Backlinks muss man natürlich aufpassen, dass man das organisch macht, dass man das qualitativ sauber macht. Was ich unterschätzt habe jetzt bei der Transferleistung auf die KI-Welt, ist die Bedeutung von Off-Page-Content auf die Antworten. Mhm. Ihr habt ja in euren Studien zitiert ihr, glaube ich, eine McKinsey-Quelle, die sagt irgendwie, dass der Einflussfaktor On-Page, also was macht ein Advertiser auf seiner eigenen Seite zu, wie wird über den Advertiser Off-Page gesprochen, dass das im Verhältnis 10:9 steht. Mhm. Also mit einer Schwankungsbreite von ±5%. Und das hätte ich jetzt rein intuitiv anders eingeschätzt. Ich gesagt, okay, das ist ich hätte vermutlich irgendwie 40-60 gedacht oder so. Das wiederum fand ich sozusagen wiederum als mit New Order verbundener Mensch, fand ich halt wieder ganz cool, weil man könnte jetzt auch sagen, boah, es gibt ja keine Knappheit an gerade Geld, das in Geo reinfließt. Mhm. Ne? Gibt's Berlin, Österreich, London, USA, jede Menge Visibility-Tools. Mhm. Mir ist aber ehrlich gesagt in meinen Recherchen keiner aufgefallen, der jetzt praktisch auch gleich die Brücke institutionalisiert hatte in die Publisher-Seite. Mhm. Auch Content erstellen, ne, das gibt's auch, aber praktisch dann nicht auf einer opportunistischen oder Brute-Force-Ebene in die Publishing-Seite zu gehen, also kannst du ja praktisch Reddit jetzt fluten oder so, sondern qualitative Publisher mit einem bestehenden Netzwerk aufzubauen. Ist das so euer Alleinstellungsmerkmal?
Auf jeden Fall. Und einfach nochmal, um auch zurückzugehen, wo es herkommt. Ja, ich habe ja erzählt, mit Unify. Mhm. Es war aus eigenem Antrieb, eigene Inhalte zu verargumentieren, sicherzustellen, dass sie relevant bleiben. Daraus ist es entstanden. Dann muss man natürlich auch überlegen, was für eine Art von Firma wir sind und jetzt ein neues SaaS-Produkt, also eine Visibility-Plattform, die wirklich allumfassend Analyse in allen Dimensionen rausgeben kann, also wirklich ein Technologie-, ein Softwareprodukt. Das war nie so unser Anspruch. Ja, es sind ganz andere Firmen, die haben natürlich Investoren dahinter. Wenn man jetzt unser Produktportfolio anschaut, dann brauchen wir natürlich was, das da irgendwie dazu passt. Ja, also wir wollen uns natürlich breiter aufstellen. Wir wollen alle relevanten digitalen Kanäle und den relevanten User Journey für unsere Brands abdecken. Da ist so ein Produkt, wie wir es jetzt positioniert haben, perfekt. Ein AI, reines AI Visibility Analyseprodukt würde da ja gar nicht reinpassen. Also du kannst ja vergleichen, es gibt Google Analytics und wir haben unser Tracking. Unser Tracking ist sehr, sehr gut, ist sehr relevant, um Online-Marketing-Kampagnen zu steuern, zu messen, Sales, all die relevanten Daten und dann entsprechend Funktionalitäten dazu. Aber nicht natürlich in der Tiefe, wie Google Analytics oder andere Analyse-Tools das machen, wäre ja vollkommen, würde überhaupt gar keinen Sinn machen. Und so ist es in dem Sinne auch. Wir wollen Business machen, wir wollen Ergebnisse für die Brands liefern und natürlich für die Publisher, also den Publishern zu helfen, ihre Inhalte zu monetarisieren, ist ja unser, wir haben ja diese zwei Daseinsberechtigungen.
Ja, also das ist ja schon, das sind ja schon immer die zwei Seiten, die ihr bedient und das ist jetzt gerade auf der Publisher-Seite vermutlich
passt auch, das so gut rein.
Das ist vermutlich auch hoch willkommen auf der Publisher-Seite, weil genau. Ja praktisch der ganze, die ganzen Erlösquellen, die durch Suchmaschinentraffic früher entstanden sind, ja nahezu weggebrochen sind. Wie sieht es auf der Advertiser-Seite aus? Hast du das Gefühl, du hast gerade gesagt, in Amerika, in US-Amerika ist der Markt schon weiter. Ihr arbeitet ja stark mit Brands. Du hast jetzt irgendwie HP als Kunden genannt. Kannst du noch andere und Radisson? Zwei Sachen. A, was sind so, es wird mit einer Kampagnenlogik vergütet. Mhm. Was sind so Eintrittsbudgets und was sind so bis jetzt so deine Beobachtungen? Welche Brands sind da schneller hinterher als der Durchschnitt?
Wir machen Kampagnen ab 50.000 Euro Budget. Sind in der Regel 2-3 Monatskampagnen. Ich habe gerade schon gesagt, eher ein bisschen Abo-orientiert.
Ist auch der Audit-Teil, also der Sichtbarkeits-, der
Initial-Teil? Ist immer dabei.
Ist dabei.
Von dem Budget bezahlen wir die Publisher für die Erstellung des Contents oder das Verbessern der Inhalte. Und wir haben halt dann einfach unsere normale Marge als Anteil dieses Budgets. Mhm. Ab 50.000 Euro keine, die Analyse und so weiter ist immer schon mit dabei, ist ja die Grundlage dafür. Also da jetzt extra dafür in Rechnung zu stellen, macht keinen Sinn.
Was sind so, welche Branchen wenden das häufig schneller an? Welche sind da langsamer? Oder gibt es Märkte? Ist UK schneller als Deutschland, als Frankreich?
UK ist, würde ich sagen, ein bisschen schneller, aber da tun wir uns mit neuen Produkten grundsätzlich ein bisschen leichter, würde ich sagen. Ja, weil es Englisch ist, weil wir dort ein großes Team haben. Liegt aber eher vielleicht so an uns intern. Grundsätzlich gibt es keine großen Unterschiede, weder bei den Branchen noch bei den Brands noch bei den Ländern. USA ist mir aufgefallen.
Okay.
Also da ist das Thema wirklich weit. In Europa sind die Unterschiede normalerweise nicht so besonders groß.
Wie ist mit Brands, die nicht so eine Performance-DNA haben, also FMCGler zum Beispiel oder Luxusmarken, wie reagieren die darauf?
Naja, ich meine letztendlich vielleicht beantwortet es beide Fragen gleichzeitig, wo der Druck am größten ist. Mhm. Dort bewegt sich natürlich auch am schnellsten was. Wenn niemand, also wir hatten auch Gespräche mit Brands, deren Produkte Alleinstellungsmerkmale haben, die sich nicht so viel Sorgen machen. Ja? Die sagen, okay, ich verkaufe eigentlich sowieso mehr, als ich herstellen kann. Dann geht es ein bisschen langsamer. Jemand, der in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld ist, also ich habe ja gerade schon Consumer Electronics gesagt, Reise natürlich, oder dann, sage ich mal, Standard E-Commerce, also vielleicht nicht das hochpreisigste, sondern normale Konsumentenprodukte. Da ist natürlich der Druck jetzt schon groß. Vorher, also man hat sich über 20 Jahre oder noch länger mit Millionen oder Hunderten Millionen Euro Positionierungen bei Google aufgebaut. Da hat man Angst, dass die vielleicht nicht mehr ganz so werthaltig sind in der Zukunft, wie sie das mal waren. Und man konkurriert natürlich mit seinen Wettbewerbern nicht mehr um vielleicht 200 Positionen, die man bei Google aktiv bewerben kann, sondern vielleicht um 2, die als Antworten der LLMs ausgegeben werden. Und das erzeugt natürlich schon Handlungsdruck.
Das kann ich mir total gut nachvollziehen. Hätte man das damals gewusst, wie teuer das ist, nicht in die Suchmaschinenoptimierung zu investieren?
Ja.
Also viele haben es ja gewusst, aber was das im Grunde für ein schleichender Effekt war, der in Wachstum und Wirtschaftlichkeit Riesenunterschiede ausgemacht hat. Ich rede jetzt, ne, Fatih erzählt vom Krieg, also die Zeit so von 2000 bis 2009, wo ja wirklich Marktanteilsverschiebungen stattgefunden haben, die in den Dekaden davor nicht stattgefunden haben.
Genau.
So, und die meisten haben das immer nur so Topline-volumenmäßig angeguckt, aber die Profitabilität in Kundengewinnungskunden, in Marktanteilen, also dass die Suchmaschine die Marktanteilsverschiebemaschine Nummer 1 ist.
Richtig, ja.
Organisch und paid, muss man sagen.
Ja, und über den Erfolg von ganzen Unternehmen natürlich irgendwie mitentschieden hat. Da sind auch einige auf der Strecke geblieben.
Ja, klar. Aber so, und ich meine, die These ist, es läuft ja nie exakt gleich ab, aber das Muster ist ja durchaus gegeben. Und dass sich Konsumentinnen und Konsumenten in den KI-Systemen gerade für wichtige Kaufentscheidungen die Vorbereitung, wenn der Abschluss ist ja noch ein etwas längerer Weg, aber dass die Vorbereitung in den KI-Systemen stattfindet, kann doch jeder schon an sich selbst feststellen.
Ja.
Oder? Hast du schon irgendwie eine Kaufentscheidung, die mehr ist also als dreistellig, die du nicht über ein KI-System abgesichert hast gemacht?
Ich mache es eigentlich gar nicht anders. Also ich weiß ja jetzt ganz gut, wie man promptet, ja, natürlich mit der Erfahrung. Also das geht ziemlich fix, ja. Also ich stelle da einen Prompt und dann habe ich die Antwort. Ja. Und bei Google, zu Google gehe ich eigentlich wirklich nur noch, wenn es ganz einfach ist.
Ja.
Aber nochmal zurück, um da einzusteigen, was du gerade gesagt hast, weil du gesagt hast, dass sich da innerhalb von Jahren etwas verschoben hat, was sich vorher über Dekaden verschoben hat, das ist ja jetzt in Monaten. Also das kommt noch dazu, diese enorme Geschwindigkeit. Das Produkt haben wir im zweiten Quartal dieses Jahr gelauncht, also das ist erstmal 2-3 Monate her. Richtig angefangen damit zu arbeiten haben wir im September letzten Jahres, also vor weniger als einem Jahr. Und jetzt denke ich mir manchmal, wenn ich jetzt hier so sitze und mit dir darüber rede, über was ich eigentlich rede, von einem halben Jahr, hatte ich von all dem, über das ich jetzt rede, überhaupt gar keine Ahnung.
Ja.
Also ich wusste noch nicht mal, dass es das gibt und was es kann. Und es hat sich seitdem auch so viel getan. Und es ändert sich nach wie vor auch jede Woche was. Also jetzt kann man ja in ChatGPT, zumindest in den USA, kann man in ChatGPT jetzt Werbung buchen, also ähnlich wie Google AdWords. Das ist neu.
Ja.
Jetzt habe ich es leider vielleicht kriege ich es zusammen. Ich kann mir immer schlecht Zahlen merken, schlecht, ne? Ich glaube, das war ein CPC von 4 Euro. Also wir haben einen Test-Account.
Ja.
Krass. Ne?
Aber das ist eine super Abschlussfrage, auch wenn wir schon ein bisschen über die Zeit sind. Aber wenn ich die schon mal hier habe. Und also es wurde auf der Analystenebene ja drüber gesprochen, von wegen, also worauf will ich hinaus? Ich will auf das Thema, wie viel organische Antworten wird es für Money Prompts geben versus bezahlte Antworten. Ich habe mit André Alper da eine Wette laufen. Ich werde bald von ihm eine Kiste Dom Pérignon geschickt kriegen, weil ich sagen werde, für die relevanten Money Keywords wird es in, ich glaube, jetzt noch 2 Jahren überhaupt keine organische Antwort mehr geben für Money Keywords. Jetzt, ich will dieselbe Wette nicht nur mit dir machen, aber was verändert sich für euch oder für die Advertiser, wenn wir mal der These folgen, dass es natürlich einen deutlichen größeren Anteil an bezahlten Antworten geben wird in den KI-Suchsystemen. Was ändert sich da für Emna? Was ändert sich für eure Advertiser? Ist das ein Geschäft, was ihr dann so nicht mehr machen könnt? Oder ist es im Grunde das Vorspiel, um auf beiden, auf den organischen als auch auf den Paid-Marketing-Lösungen mitspielen zu können?
Ähnlich wie bei Google, genau. Das Zweite.
Ja. Super spannend. Das schreit nach einer Fortsetzung. Tu mir den Gefallen und lass jetzt nicht entweder wie eine Pandemie ausbrechen oder 2 Jahre vergehen.
Wir können ja auch remote.
Wir können auch remote, ja.
Wir können auch remote. Aber ich komme lieber her.
Von München nach Hamburg.
Nein, ist schön hier. Ich bin gern hier.
Super. Lieber Matthias, vielen Dank für deine Zeit, deine Insights. Das tolle Gespräch. Fand spektakulär. Wir werden jetzt noch weitermachen. Ich bin schon richtig hungrig. Vielen Dank. Ich wünsche dir persönlich, aber auch den Teams ganz großen Erfolg und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Danke,
Matthias. Erik. Hat Spaß gemacht.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.